Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Christine Watti. Heute hören Sie hier eine Diskussion, die wir Ende Mai aufgezeichnet haben in Berlin anlässlich einer neuen ZDF-Doku-Serie AIDS in Zeiten der Liebe. Und über diese Serie, vor allem aber über den Umgang in der deutsch-deutschen Geschichte mit der AIDS-Krise, haben wir diskutiert mit dem Historiker Henning Tümmers, mit dem Autor und Schauspieler Viktor Scheffé, mit dem Maler Norbert Bisky und dem Autor und Produzenten der eben genannten Serie, das ist Johannes Nichelmann. Bevor es aber in die Diskussion geht, erzähle ich Ihnen noch ganz kurz was zum Kontext des Filmes. Es geht um das ziemlich glitzernde Künstlerpaar Heiko Zolchow und Dirk Nawrotzki. Die Geschichte der beiden begann Anfang der 80er circa in der DDR. Heiko Zolchow, der war Bühnenbildner und Maler, und seine Weggefährten sprechen im Nachhinein so über ihn.
Also wenn ich an ihn denke, dann, dass er wie ein Vulkan war, von einer Energie und Wachheit, die wirklich außergewöhnlich war.
Er hatte einen unheimlichen Charme, sah gut aus und so ein bisschen spitzbübisch.
Wenn der im Raum war, war er dann der Mittelpunkt.
Dirk Nawrotzki war Schauspieler, der sehr früh, noch fast als Teenager, schon am Berliner Ensemble aufgetreten ist, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ausgebildet wurde, mit Frank Castorf zusammengearbeitet hat. Und zusammengefunden haben die beiden natürlich über diesen Theater- und Kunstkontext, Subkultur und die Liebe. Die beiden waren ein spektakuläres Liebespaar. Und in AIDS, in Zeiten der Liebe, wird ihre Geschichte von Autor und Produzent und Regisseur Johannes Nichelmann eben auch als deutsch-deutsche Geschichte über den Umgang mit der AIDS-Krise erzählt. Dazu muss man wissen, Nawrotzki und Zolchow sind aus der DDR noch lange vor der Wende ausgereist, 1984, und später beide im Westen an AIDS gestorben. So, und dann geht es jetzt in die Diskussion, die wir eben Ende Mai aufgezeichnet haben. Eine Kooperation von ZDF Aspekte, Quost und Deutschlandfunk Kultur mit der NGBK und NB Studios. Das Podium wird Ihnen gleich nochmal von mir vor Ort vorgestellt. Aber der Erste, dem ich Hallo gesagt habe, das ist Johannes Nichelmann.
Guten Abend.
Guten Abend. Der Maler Norbert Bisky ist heute Abend zu Gast. Es stand irgendwo, dass es Jens Bisky ist. Es ist nicht so, dass ich die Namen verwechselt habe, sondern Jens Bisky ist leider krank geworden. Norbert Bisky ist der Bruder und ist hier. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Viktor Scheffé ist hier, Schauspieler, Sänger, Autor. 2-3 blaue Augen heißt das Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, das sich mit seiner Jugend in der DDR auch beschäftigt. Wir sind sehr, sehr froh, dass Viktor Scheffé heute Abend auch diese Runde bereichert hat. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Und das ist jetzt auch ein Fernsehstar, jetzt Henning Tümmers. Schön, dass Sie da sind in Berlin und jetzt auch hier auf der Bühne gerade gesehen in der Rolle des Historikers. Aber auch in echt sind Sie einer. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich würde so gerne eine ganz kurze Runde noch beim Film bzw. der ersten Folge der Doku-Serie bleiben, weil bei Johannes muss ich nicht nachfragen, Henning Tümmers haben wir gerade gehört, aber ich würde gerne bei Norbert Bisky und Viktor Scheffé kurz abfragen, mit welcher Gefühlslage Sie jetzt hier sitzen nach dieser ersten Folge. Also man könnte ja so anknüpfen an Erinnerung DDR, den Kunst-Theater-Kontext, die Liebesgeschichte. Was würden Sie spontan sagen, Norbert Bisky, wo sind Sie nach dieser ersten Folge hängen geblieben oder Sie mit Ihrer eigenen Geschichte?
Ich bin vor allem unglaublich wütend, wenn ich das sehe, über so viel Quatsch und Blödsinn, der gesellschaftlich so vielen Menschen angetan wurde. Und auch wenn ich in den 80ern Teenager war, kann ich mich einfach noch zu gut an diese Atmosphäre erinnern, der verlogenen staatlichen Regulierung. Also es gab ja viele wunderbare Menschen in der DDR, aber die sind dann eben an den Theatern in Anklam gewesen, und die, die das Sagen hatten und den Ton bestimmten, waren furchtbare Leute, mit denen ich nicht gerne einen Kaffee getrunken hätte.
Viktor Scheffé, nach der ersten Folge der Serie, ich glaube, Sie kennen schon alle, aber trotz allem...
Ich war bei der Premiere und habe alles gesehen.
Ja.
Es ist ein Flashback nach dem anderen. Also die Bilder, da war eben die Friedrichstraße, Tränenpalast, durch den bin ich auch ausgereist. Der Ausreiseantrag war wahrscheinlich ähnlich formuliert. Ich denke dabei immer vor allem daran, wie dieses Land ausgeblutet ist. Ich weiß nicht genau, wie alt du bist. Welcher Jahrgang 70, bist du?
70, Jahrgang 70.
Ich bin 67. Künstler und da war man ja sehr jung, also von 12 bis 13, 14, also wirklich als Teenager, hat man Leute permanent gehen sehen, mit denen man eine Zeit verbringen wollte, auf deren neue Werke man gewartet hat, neuen Songs, neuen Bücher. Das haut mich immer wieder um, dass sie das nicht kapiert haben, wenn ihnen die Kultur wegläuft, dass sie dann wirklich bald am Alex sind.
Wo wir jetzt auch sind, aber in einer anderen Zeit. Tatsächlich, also ich finde es auch eine Westsozialisation und mit diesem Abstand und von 2026 drauf zu gucken, ist es wirklich interessant, weil dieser Film ja eben die Geschichte von den beiden erzählt, aber was diese Stimmungslage betrifft, gleichzeitig sieht man diese Kunstwelt und auch diese ganze Energie, die da drin steckt, also das, was Castorf gerade gesagt hat, wie das queere Leben die Mechanik eines Systems in Frage gestellt hat und eben auch so ein Bild zeichnet von so einer Art der Parallelwelt. Würde man es damit romantisieren, dass die Mechanik des Systems genau da nicht funktioniert hat?
Der Ältere. ich war ein bisschen länger unterwegs da. Das war im Grunde genommen dann in Ost-Berlin. Man muss da, glaube ich, wirklich immer DDR und Ost-Berlin unterscheiden. Ja. Ost-Berlin war halt die tolle Insel dann aus der Sicht jedes anderen DDRlers. In Ost-Berlin gab es einen super Untergrund, den es in West-Berlin auch gab. Da gab es die Poschen Discos dann in West-Berlin, aber in die bist du nicht gegangen, weil die coolen Sachen existiert haben. Man darf eins immer nicht vergessen, es gab eben ab Anfang der 80er die evangelische Kirche, die Türen geöffnet hat, die ganz wichtig war. Der Staat war ja an sich wirklich überhaupt nicht religiös, aber die Kirche hatte Räume geboten und auch in dem Zusammenhang konnte viel entstehen. Mhm. Also so unfrei, wie es dann immer auch mit heutiger Sicht gezeichnet wird, war es dann eben in den Momenten nicht. Also man konnte tolle Nächte verbringen, also nicht nur im Bett, sondern auch an Orten mit vielen anderen.
Ja, ich glaube, mich hat haben diese Begegnungen, die ich am Prenzlauer Berg so dann machen konnte mit Leuten, die einen unglaublich freien Eindruck vermittelten in einem Land, das wirklich alles andere als frei war, letztendlich dazu getrieben, dass ich dann Jahre später gesagt habe, okay, also Kunst ist das, was interessant ist, das will ich auch machen. Es gab ja, wurde auch im Film gerade erwähnt, so, naja, was wollen Sie denn machen, wenn Sie Homo sind? Ja, welchen Beruf wollen Sie denn dann ausführen? Und das hört sich jetzt so lustig an, aber das war natürlich für Generationen damals ein ganz reales Problem, dass es im Grunde kaum eine Möglichkeit gab, gesellschaftliche und private Existenz zusammenzubringen. Mhm. Und da waren die Freiräume, die diese Kunst und Theater und verrückten Szene in Ost-Berlin bot, schon einzigartig und vielleicht auch tatsächlich die kleinsten Freiräume, die es gab.
War mit Abstand die coolsten Leute da. Also das muss man ja auch mal sagen, sobald man in den geschlossenen Raum kam, dachte, boah, wenn ich hier mal als kleiner Butschke, ich komme aus Rostock, ich bin so mit 15 in Ostberlin aufgetaucht, Gott, wenn ich von denen mal ein Teil sein darf, dann war das einfach total erstrebenswert.
Absolut.
Johannes, dich duzt sich, weil wir es schon lange kennen, aber du hast du bist Jahrgang 89. Das heißt, du hast in deiner filmischen Arbeit wirklich auch genau in diese Welt reingeguckt. Wie würdest du es denn beschreiben? Also genau diese Mischung zwischen, ist ein Freiraum ein Versteck oder ist ein Freiraum etwas, das eine andere, sogar auch politische oder wenigstens gesellschaftliche Kraft entwickelt? Hast du dir neue Gedanken gemacht?
Also ich habe schon gestaunt über dieses Freiheitsgefühl, das Heiko und Dirk, die beiden Hauptprotagonisten der Doku, gelebt zu haben scheinen in diesem Prenzlauer Berg. Also die haben sich ja auch befreit, die kamen aus Friedrichshagen, das zeigt ja auch der Film. Das war jetzt wahrscheinlich auch nicht der krasseste Hipster-Ort, an dem die richtig losgelegt haben, sondern das war dann in Prenzlauer Berg, in ihrem Atelier und in ihrer Wohnung und in ihrem Umfeld. Und die Freiheit, die sie da gelebt haben, finde ich schon beneidenswert, ehrlich gesagt. Man muss ja auch dazu sagen, da gab es kein Internet, die hatten kein Social Media, die haben einfach geklingelt und geklopft bei ihren Freunden, wenn die da waren. Ich weiß, dass die Wohnungen einfach offen waren, man ist einfach rein, hat sich ein Stück Butter geholt beim Kumpel, wenn der gerade nicht da war, es war überhaupt kein Problem. Und das ist schon eine Welt, die, ohne das irgendwie verklären zu wollen, aber dieser Aspekt klingt schon so, als wenn das ganz schön war. Und ich kann mich, ich bin in den 90er Jahren in Berlin aufgewachsen, so ganz dunkel an die letzten Ausläufer erinnern. Also dass meine Eltern mit uns auch einfach irgendwo random zu irgendwelchen Leuten gegangen sind, Tür auf, die waren nicht da, wir uns da irgendwie, ne, und dann kamen die irgendwann, man hat so Zettel hinterlassen. Und das hat es nochmal gezeigt und mich nochmal daran denken lassen, was ist eigentlich so, was eigentlich also erstrebsam, was man so an Fluten haben will am Tag so.
Weil es ist auch interessant, dass selbst als der Freiraum quasi oder die Szene und das Umfeld von Heiko und Dirk dann ja doch angezählt worden war mit, ihr könnt mal schön in Anklam lieber Theater machen. Auch das, ich weiß nicht, erzählt der Film so, ich weiß es ja nicht besser, aber auch da diese, also zumindest zu denken, okay, dann machen wir das halt einfach woanders. Es hört sich wenig schmerzhaft an, aber das kann ja nicht.
Also wie ich es aus den Gesprächen mitbekommen habe, ja, war es jetzt nicht unschmerzhaft, weil so richtig Bock auf Anklam, nichts gegen Anklam, ein dufter Ort, aber das ist nicht das, wonach die sich gesehnt haben. Aber da hat sich eine Gruppe gefunden, da waren auch Leute, Bernd Stegemann haben wir gesehen, bekannter Schauspieler, aber da waren auch Corinna Harfouch war damals dabei und andere Leute, die wir heute kennen, die im Schauspiel groß sind, das waren sehr begabte, tolle, junge Leute, die sich da gefunden haben und die sich dann hatten. Ich glaube, am Theater ist es immer noch so, wenn man an irgendeinem Theater ist, in der Provinz, wo man jetzt nicht unbedingt nach irgendwo wollte. An diesen Theatern gibt es ja bis heute oft so ein Gefühl von, wir machen hier Theater und die sehen ja auch die Stadt nicht. Mhm. Ansonsten, weil sie halt den ganzen Tag Proben und Aufführungen haben.
Es war, glaube ich, auch eine Atmosphäre und ein Ort voller Illusionen in der DDR. Also die Regierenden haben gedacht, sie haben die Lage im Griff. Und die Künstler haben gedacht, sie machen was ganz, ganz Wichtiges. Und viele haben sich Freiräume geschaffen im Privaten, die waren aber auch eine Illusion, weil ganz viele davon dann Berichte schreiben mussten für die Stasi oder von der Stasi befragt wurden oder auch, ich habe noch mit Freunden gesprochen, die gesagt haben, ey, letzte Nacht gab es eine Razzia. Die sind dann durch so Treffpunkte von Schwulen, also im sogenannten Volkspark Friedrichshain, da ist dann die Volkspolizei mit Taschenlampen durch und hat Ausweiskontrollen gemacht. In den Kneipen gab es Razzien. Es gibt, ich glaube, das ist auch alles sehr gut erforscht, wie die Geheimdienste versucht haben, auch gerade die Homosexuellen in der DDR moralisch zu erpressen, auszunutzen, Informationen zu bekommen über andere Künstler oder unangepasste Menschen der Gesellschaft. Also das heißt, hier gibt es ganz viele Illusionsebenen auch. Mhm.
Henning Thümmer, ist vielleicht auch nochmal ein guter Moment, da nochmal hinzuschauen, nämlich, also wir kommen zur AIDS-Krise und der Unterschiedlichkeit in der deutsch-deutschen Geschichte, wenn man das so sagen will, aber davor Homosexualität, wie wurde damit in der DDR umgegangen? Jetzt haben wir es schon ein bisschen angedeutet, aber wie war die Reaktion darauf und kann man West- und Ostdeutschland an der Stelle unterscheiden?
Ja, also es gab verschiedene Phasen natürlich, die man unterscheiden muss. In der Forschung hat sich eingebürgert, dass es zunächst eine repressive Phase gibt, die, also wenn ich jetzt auf die DDR gucke, so bis 1968 im Grunde läuft, wenn Paragraph 175 gekippt wird, dafür aber der Paragraph 151 in Kraft tritt, dann wird als erste Liberalisierungsphase werden die 70er Jahre markiert, wo es die erste Interessenorganisation in Berlin gibt, die sich dann aber selbst wieder auflöst, weil sie merkt, dass sie keine staatliche Unterstützung bekommt. Und die letzte Phase, die man dann identifizieren kann, sind im Grunde die Jahre nach Mitte der 80er Jahre, wo beispielsweise eine Arbeitsgruppe an der Humboldt-Uni eingerichtet wird, die homosexuelles Leben erforschen soll, die Lebensweise von Homosexuellen wissenschaftlich begleiten soll. Es entstehen Studien von Kurt Starke, einem Sexualforscher, von Rainer Werner, die dann sich für die sogenannte Integration von Homosexuellen in der DDR aussprechen. Das Ganze aber auch nur, muss man sagen, weil man merkt, dass homosexuelle Männer Ausreiseanträge stellen und man versucht sie halt sozusagen zu beschwichtigen. Sie hatten es ja schon gesagt, sie suchen Kommunikationsmöglichkeiten im Schatten der Kirchen. Das funktioniert auch. Aber im Grunde öffnet man so ein bisschen oder man gibt sich ein bisschen liberaler, indem man sagt, also wir gestalten, die Anträge auf Wohnungssuche einfacher, homosexuelle Männer können anzeigen, auch Kontaktanzeigen in Zeitschriften stellen. Das passiert dann ab Mitte der 80er Jahre. Aber man merkt schon, dass im Grunde auch das System sehr stark unter Druck steht. Und das ist ein Schritt, in dem man versucht, jetzt progressiv nach vorne zu gehen.
Kurzer Blick derweil in Westdeutschland.
Im Westen, im Grunde ist es relativ ähnlich. Also es gibt diesen Eindruck, dass halt durch diese Neuschaffung des Gesetzes, des Paragraphen 151, dass es in der DDR liberaler gewesen sein soll. Was man sagen kann, oder was man vorsichtig sagen sollte oder vielleicht wo man nochmal hingucken müsste, ist, dass das Narrativ, dass Homosexualität ab einem gewissen Zeitraum in der DDR weniger stark verfolgt wurde. Gleichzeitig muss man auch wieder sagen, es gibt wenig konkrete Zahlen, beziehungsweise die sind unter so einem allgemeinen Passus wie Sexualdelikte geführt worden, was es schwierig macht, vergleichbare Zahlen für die Bundesrepublik und die DDR im Grunde in den Blick zu nehmen. Aber in der Wahrnehmung gilt die DDR da als liberaler. Gleichzeitig im Westen, so dass der Paragraph 175 erstmalig 1969 gekippt wird, aber ganz abgeschafft wird er dann erst nach der Wende 1994.
Ich glaube, ein Aspekt davon ist, dass mit Sex, das hat dann mit der Kirche zu tun, die natürlich in Westdeutschland verbreiteter und einflussreicher war als im Osten, mit Sex prinzipiell offener umgegangen wurde, mit Körperlichkeit. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass dadurch eben Schwulsein einfacher war, aber ich glaube, es etwas Sexuelles war einfacher in der Kommunikation. Und ich vermute, dass dann auch die Staatsratsvorsitzenden und so gedacht haben, ja, wir können jetzt nicht komplett, weil die Prozentzahlen waren ja auch Ihnen bekannt. Ich glaube, damals ist man immer von 5% der Bevölkerung oder so ausgegangen. Die können wir nicht komplett ausschließen. Die haben auch Körper und Gelüste.
Aber bei diesen Ausreiseakten jetzt von Heiko und Dirk klang ja schon trotzdem auch mit, dass vermutet wurde, dass man die beiden nicht mehr erinnern. Wie hieß vorhin die schöne Formulierung in ein, du kannst doch den Film auswendig inzwischen, nicht mehr ein konformes Leben führen könnte. Aber das hatte dann weniger mit der Homosexualität zu tun, sondern mit der Art und Weise des queeren Lebens und des renitenten Lebens, dass die beiden führten, oder?
Also die haben sie schon komplett verweigert und das wurde natürlich als im DDR-Sprech dann irgendwie als asoziale Lebensweise gesehen. Da war schon auch gemeint, dass die sehr viel Männerbesuch hatten in ihrer Wohnung am Hackeschen Markt. Aber das wurde auch, wird aus der Stasi-Akte deutlich, gab es mehrfache Ansprachen und sie haben auch bei den Nachbarn nachgefragt, was bei Heiko und Dirk so los ist und die waren auch alle völlig entsetzt. Die haben sich schon dem entzogen tatsächlich, aber ich glaube nicht nur auf einer Ebene, die Schwulsein bedeutete, sondern einfach, die hatten halt keine Lust auf diese Spießigkeit. Also sie hatten keine Lust ins Hausbuch, also man musste in den Häusern wohl irgendwie so eintragen, wer zu Besuch kommt. Haben die eben nicht gemacht, haben sich verweigert. Und das ist ja auch spannend, dass es zeigt, dass hat bei denen eben nicht gefunkt, wenn die unter Druck gesetzt werden sollten, bei anderen war es anders, aber dass man sich dem entziehen konnte, wenn man die Kraft hatte, den Mut hatte und die Umstände dafür gestimmt waren. Ist ja auch ganz spannend.
Ich finde, man sollte diese Blockwart-Mentalität nicht unterschätzen, die in der DDR doch sehr verbreitet war. Alle haben aufeinander aufgepasst, nicht aus der Reihe tanzen, nicht auffallen. Also ein sehr perfides System sozialer Kontrolle. Ich kann mich erinnern, dass ich hatte damals Freunde, die waren ein paar Jahre älter als ich, die waren ein Paar, zwei Männer. Und ich bin also mit denen durch die Stadt gezogen und die haben sich öfter mal an der Straßenecke geküsst und das war ein richtiger Skandal. Das war richtig, das ging überhaupt nicht. Also vielleicht hat die Gesellschaft akzeptiert, dass die Partys in der Wohnung am Hackeschen Markt machen, aber wenn die aus der Reihe tanzten in der Öffentlichkeit, dann wurde das sofort sanktioniert und zwar durch die Gruppe, durch die anderen, die gesagt haben, ey, ihr Schmutzfinken, was seid denn ihr für Typen?
Also ich meinte auch vor allem den Innenraum, ne? Das sagt ja auch Jean-Claude Kuhne, einer der Zeitzeugen in der Doku, was außerhalb der Wohnung war, ist eine andere Sache, aber in der Wohnung, in ihren Schutzräumen, da war es genau, wie Norbert das eben gesagt hat.
Genau, aber auf jeder westdeutschen Straße in den 70er, 80ern hätte es ähnliche Vorkommnisse geben können. Blockwart-Mentalität kommt eben von vor 45.
In jedem westdeutschen Dorf, auch 2026.
Auf jeder Kleinstadt und jeder Großstadt. Ja, genau. Also ich glaube, ja. Berlin war da wirklich eine Insel. Wobei ich bin mir nicht mal sicher, ob in Spandau das so cool gewesen wäre zu damaligen Zeiten.
Ja. Wir gehen mal so ein bisschen in der Zeit weiter und schauen natürlich nochmal auf den Titel der Doku-Serie. Also die kommt zum Ausbruch des HI-Virus und dem Thema eigentlich, Johannes, dem du dich so angenommen hast, weil du gesagt hast, du guckst eben darauf. Du hättest ja auch, allein die Geschichte der beiden hättest du erzählen können, aber du hast wirklich nochmal auf diese Unterschiedlichkeit und wir werden dann auch noch erfahren, vielleicht auch eine Art der Kooperation zwischen DDR und BRD in eben dieser Krise geschaut. Warum hat dich das interessiert?
Also der Zugang zur Geschichte von Heike und Dirk kam über das Virus. Ich habe Jean-Claude Kuhner, den ich eben schon erwähnt habe, bekannter Hörspiel- und Feature-Autor, oft gefragt, wie er diese Zeit erlebt hat. Und er wollte eigentlich nie so richtig erzählen, weil das so traumabelastet ist. Und irgendwann hat er mir einen Flyer gegeben von einer Ausstellung, die gemacht wurde, 10 Jahre nach dem Tod von Heiko Zolchow 1997, wo sein Leben drauf beschrieben wurde. Und hat dann angefangen, diese Geschichte zu erzählen, die eben mit AIDS und HIV verknüpft ist. Aber deswegen heißt der Film auch AIDS in Zeiten der Liebe. Wir wollen eben vollumfängliche Menschen zeigen und zeigen keine AIDS-Opfer, sondern der erste Teil dreht sich ja vor allem um die Biografie von den beiden, wie die wurden, was sie sind, was sie so gemacht haben, wie der Freundeskreis war, wie die Familie war, weil wir eben nicht in die Falle tappen wollten zu sagen, AIDS, tot, traurig, sondern das sind abgebrochene junge Biografien von Leuten, die, also was wäre aus den beiden geworden, das ist doch... Kann man sich ja mal fragen. Wahrscheinlich hätten die noch ein langes, tolles Leben gehabt oder wären jetzt auch hier, hätten keinen Film gemacht, wäre aber okay. Und ja, das ist die Antwort. Deswegen spielt AIDS eine große Rolle, aber nicht nur.
Ja, dann fangen wir vielleicht kurz da doch nochmal mit der historischen Einordnung auch an. Also Sie machen das natürlich im Film sowieso auch, in der Serie. Aber vielleicht ist da auch nochmal wichtig, den Umgang der DDR mit HIV überhaupt zu beschreiben. Also ich kann vielleicht spoilern, erstmal wurde gar nichts gemacht. Es wurde einfach verschwiegen, wir haben ja schon gehört, mit dem Staatskondom dieses Bild und zu hoffen, dass vielleicht passiert überhaupt nichts, aber dann?
Also es läuft einiges im Hintergrund. Also es ist so, dass die ersten Berichte über HIV und AIDS, was damals noch nicht so hieß, 1981 in den USA erscheinen. Das wird wahrgenommen, dann gibt es eine Phase, die dauert ungefähr bis 1983 und dann ist klar, dass es bestimmte Narrative gibt, erstmal nur in der medizinischen Kommunikation. Die Rede ist von einer Anomalie und von einer Katastrophe. Das hängt damit zusammen, dass die Mediziner sehen, wie qualvoll Menschen sterben, ohne dass sie irgendetwas dagegen tun können. Also es ist auch wirklich diese Wahrnehmung am Krankenbett, die da eine ganz große Rolle spielt. Und diese Narrative werden dann von den Massenmedien im Grunde 1983 auch übernommen. Also 1983 ist die Zahl der AIDS-Kranken in der Bundesrepublik verschwindend gering. Die liegt im zweistelligen Bereich, wahrscheinlich bei 40 oder 50. Und es gibt auch kritische Stimmen, die halt sagen, okay, ich verstehe die ganze Panikmache nicht, wenn ich diese Zahl vergleiche oder in Beziehung setze zu der Zahl von Krebstoten oder der Zahl von Verkehrstoten aus den letzten Jahren. Also es ist eine Kommunikation, die im Grunde erst Fahrt aufnimmt. Und ein wichtiger Meilenstein ist in dieser Kommunikationskurve dieser Spiegelartikel von 1983, der tatsächlich AIDS in der Bundesrepublik schlagartig publik macht. Es gibt vorher noch einen kleineren Artikel, der Schreck von drüben, 1982. Aber dieser Artikel hat mehrere Seiten und wird sehr breit wahrgenommen. Und gleichzeitig muss man auch da sagen, dass im Grunde diese ganzen Narrative, die werden aus den USA übernommen, weil AIDS so gesehen noch gar nicht in der Bundesrepublik oder auch in der DDR angekommen sind. Es kommt erst viel später, 2 Jahre später, indem die Wissenschaft sagt, wir haben jetzt hier offensichtlich eine sogenannte solide Basis von AIDS-Kranken. Das heißt, das Virus ist internalisiert. Es kommt nicht von außen, es wird nicht von Reisen mitgebracht, sondern es hat offensichtlich die Bundesrepublik oder die DDR erreicht. Und in der DDR ist es so, dass man diese ganze Berichterstattung schon wahrnimmt. Ganz skurril finde ich, dass die Staatssicherheit tatsächlich über diesen großen Spiegelartikel auch nochmal auf das AIDS-Thema aufmerksam wird. Und im Hintergrund läuft eine ganze Menge. Also im Hintergrund gründet sich sehr schnell eine AIDS-Beratergruppe. Man beginnt internationale Forschungsliteratur zu rezipieren. Man beobachtet das. Man überlegt, was man machen kann. Und der erste Reflex ist im Grunde so zu reagieren, wie man das bei Infektionskrankheiten oder bei solchen Bedrohungen gemacht hat, nämlich mit einer namentlichen Meldepflicht, mit der Isolation. Und man fängt halt an, die wenigen Fälle, die man kennt, zu überwachen. Und der erste Fall beginnt gleich 1983 in Leipzig. Das ist ein Messebesucher, der aus der Bundesrepublik kommt, dort zusammenklappt und der wird im Grunde über Nacht wieder außer Landes gebracht. Und das ist ein Verfahren, das in der DDR häufiger eingesetzt wird. Und dann geht es im Grunde weiter, dass Mitte der 80er Jahre sich die Situation ergibt oder in den späten 80er Jahren, dass man merkt, es sind nicht homosexuelle Männer in der DDR, sondern vor allem heterosexuelle, die sich bei sogenannten Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern anstecken. Und man vergleicht HIV von Anfang an immer mit Hepatitis B. Und so gesehen gibt es die ersten Hochrechnungen. Also man kann sich irgendwann ausmalen, was passiert, wenn man da nicht eingreift. Und das sorgt mit Blick auch auf die wirtschaftliche Situation der DDR, spätestens 80er Jahre, für große Sorgen. Weil man weiß, wenn AIDS jetzt ausbricht und es geistert immer so die Zahl von 300 Infizierten Ende der 80er Jahre rum, man sagt, wir haben 300 AIDS-Kranke, wahrscheinlich sind es eher 600. Das ist ein großes Problem für die DDR, weil man einfach weiß, man kommt beispielsweise mit der Kondomproduktion nicht nach. Es gibt keine zielgruppenspezifische Aufklärung. Das sind alles Punkte, das weiß die AIDS-Beratergruppe. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, offensichtlich kriegen wir es aus eigenen Kräften nicht mehr gut hin und wir holen uns Anregungen aus der Bundesrepublik. Und so wandert beispielsweise auch der bekannte Slogan, gib AIDS keine Chance, vom Westen in den Osten. Der wird hier in der DDR auch benutzt in einer Ausstellung am Deutschen Hygienemuseum 1988, relativ spät.
Das ist deshalb auch interessant, weil man, wenn man die Serie guckt, dann wartet man eigentlich immer auf den Moment, wo nochmal klar wird, ganz anders reagiert als in der BRD, aber ganz im Gegenteil. Darf ich das überhaupt erzählen? Ja. Naja, es ist ja historisch auch vielleicht nachzuprüfen, schon vorab, bevor alle drei Teile geguckt wurden. Aber tatsächlich gibt es eher die Reaktion dann darauf, auch aufgrund des desolaten Gesundheitssystems, aufgrund des Mangel an Material und allem, sich tatsächlich über die politische Ebene hinwegzusetzen und zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie zusammen in den Griff kriegen. Das ist außergewöhnlich.
Absolut. Also Mitte 86 geht das im Grunde los, dass Kooperationsverträge geschlossen werden. Zunächst mit dem Saarland, dann mit Bayern. Peter Gauweiler, Staatssekretär im Innenministerium in Bayern, guckt sich sehr genau an, was in der DDR passiert. Und er fragt an, ob er nicht einreisen darf, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Und dann wird er erstmal vertröstet, weil Rita Süssmuth die DDR besuchen soll. Und irgendwann darf Gauweiler auch in die DDR kommen und spricht hier mit den zentralen Figuren an der Charité. Und er ist ganz begeistert im Grunde von diesem Konzept der Isolation, der Meldepflicht, der Verfolgung. Das versucht er ja schon ab 86 auch in Bayern durchzusetzen, auch später dann im Bundesrat. Zu dem Zeitpunkt ist es allerdings so, dass in der Bundesrepublik sich die sogenannte liberale Anti-AIDS-Politik noch nicht letztlich durchgesetzt hat, aber doch beginnt sich zu zementieren, was damit zusammenhängt, dass man erste Erfolge sieht. Also relativ früh, 1985 gibt es eine Runde in Düsseldorf mit der Deutschen AIDS-Hilfe, die gerade erst gegründet wurde. Und es ist dann klar, offensichtlich soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die sogenannte Allgemeinbevölkerung informieren und die Deutsche AIDS-Hilfe Homosexuelle. Und man vereinbart gewisse Meilensteine und die werden von der Deutschen AIDS-Hilfe immer wieder eingehalten. Man sieht, es passiert auch was. Die Zahlen, also man kann sehen an den Fallzahlen von anderen Geschlechtskrankheiten, dass offensichtlich Infektionen zurückgehen. Und das etabliert sich dann einfach. Also durch diese Effizienz und die Kompetenz auch, dass gerade die Deutsche AIDS-Hilfe Möglichkeiten hat, in die Szene hinein Botschaften zu streuen, ganz anders als die Bundeszentrale das machen kann, sorgt dafür, dass die Politik sich im Grunde öffnet. Mhm. Also im Westen wird sich geöffnet, später noch mit der sogenannten AIDS-Enquete-Kommission, wenn man externe Sachverständige mit an Bord holt. Aber auch in der DDR wird sich geöffnet. Honecker, Kohl reden über das Thema und Honecker sagt dann irgendwann 87, wir sollten über alle Grenzen hinweg an allen Forschungen teilnehmen. Es ist im Grunde egal. Und wir
unverzüglich.
Das, genau, unverzüglich. Ja. Und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass das sogenannte präventive Selbst, das in der Bundesrepublik schon etabliert ist, also dass nicht der Staat sich um den Schutz des Individuums kümmern kann, sondern dass jeder das selbst machen muss, dass das die DDR erreicht. Aber gleichzeitig versucht man immer noch in den Präventionsbotschaften konventionelle, traditionelle Werte zu schüren. Treue, Enthaltsamkeit, das sind ganz große Themen nach wie vor. Safer Sex ist auch so ein Wort, das eigentlich untypisch ist, weil alles in der DDR auf bestimmte Weise eingedeutscht wurde. Also Safer Sex, ein englischer Begriff, ist erstmal so ein Fremdkörper. AIDS wurde in der DDR am Anfang auch mit EIDS geschrieben. Mhm. Erworbenes Immundefektsyndrom. Also auch das wurde selbst nationalspezifisch verhandelt. Also man setzt in der DDR dann trotzdem nochmal den eigenen Stempel drauf und verbindet die Prävention auch nochmal mit eigenen politischen Botschaften.
Treue als Antwort auf AIDS, die gab es ja auch in Westdeutschland. Also das haben wir auch, sieht man auch in den Diskussionen, die du abbildest im Film und so weiter, wie hart natürlich da auch argumentiert wurde, dass mit der ganzen Stigmatisierung der Schuldzuschreibung und eben auch dem Ausrufen von vielleicht bleibt ihr mal alle zu Hause bei euren Ehefrauen, dann passiert euch nämlich auch nichts. Also ich will nur sagen, das war die Antwort ja auch wahrscheinlich auf beiden Seiten.
Ja, auch die Begeisterung von Herrn Gauweiler in ja, genau. DDR zu fahren. Da gab es ja Pläne im Bayerischen Landtag. Man könnte doch so eine Art Internierungslager für HIV-Positive einrichten. Das ist alles sehr gut dokumentiert. Also man sieht hier den Umgang von zwei Staaten mit einer riesigen Katastrophe, die völlig inadäquat ist und ganz, ganz viele Menschenleben kostet.
Ja, absolut.
In der Tradition, wobei wir gerade Blockwart, in der Tradition Blockwart, Drittes Reich, da sind wirklich Fortsetzungen. Ich glaube, die Hardware hat auch eine große Rolle im Osten gespielt. Kondome, also ich kenne beide Seiten Kondome, die im Osten waren einfach, das war furchtbar, Kondome im Osten. Die hatten wirklich eine andere Konsistenz oder Stärke oder was immer. Solche Sachen spielen natürlich eine Rolle. Also,
ja.
Ich glaube, was wichtig
ist. Und der Westen hat jetzt nicht großzügig Kondome in den Osten geschmissen. Mondos hießen die übrigens im Osten, fällt mir gerade ein.
Vielleicht dann kommen wir aber mal von der Situationsschilderung doch nochmal vielleicht zu so Antworten. Eben bei Heiko und bei Dirk weiß ich nicht genau, wie in der Kunst, was deren Antwort war auf die AIDS-Krise. Es klingt so ein bisschen, die sind dann nach Westdeutschland und sind dem eigentlich zum Opfer gefallen. Das sehen wir dann in Folge 2 und 3 und so weiter. Aber tatsächlich ist es ja eine Frage, was ist denn, auch wenn man es jetzt heute mit Abstand so erzählt, was war denn die Antwort in der Kunstwelt, in dieser Szene, die wir gerade beschrieben haben, auf diese Krise? Weil wir sprechen ja nicht nur von komischen Kondommaterialien, sondern von eben auch einem Haufen Angst und einer Lebensveränderung und noch einer, jetzt sage ich schon wieder dieses Stigmatisierungswort, aber was auf erst recht nochmal auf eine Gruppe abzielte, wie würdet ihr oder sie das sagen? Was waren Antworten darauf von Kunst bis Theater bis sonst wo genau auf diese Situation, die ja eine ganze Stimmungslage verändert hat?
Also erstmal, Heiko Zolchow ist ja sehr schnell gestorben, der hatte da keine Zeit für. Und Dirk Nawrocki, sein Partner, wollte nicht, dass jemand erfährt, woran Heiko gestorben ist. Mhm. Das heißt, es war ein Stigma, der hat auch, glaube ich, in seinen, also es gibt, glaube ich, nichts, wo er das irgendwie verarbeitet hätte, künstlerisch, was mir zumindest bekannt wäre. Und das gab es da einfach bei den beiden auf jeden Fall nicht.
Ja, also ich glaube, dass zum einen hat diese ganze AIDS-Krise zu einer großen Stigmatisierung natürlich geführt, aber dann dazu, dass die Betroffenen angefangen haben, Widerstand zu leisten, sich zu organisieren, in öffentlichen Veranstaltungen aufzutreten, die zu stürmen, zu blockieren, in Parlamente reinzugehen, also unglaublich viel Krawall gemacht haben, was dann wieder große Teile der Gesellschaft dazu geführt hat, bis heute ja über diese schrille Minderheit zu reden, weil sie nicht verstanden haben, dass da Leute sind, die sozusagen vom Tod bedroht sind. Also es gab dann sehr viel Selbstorganisation und es hat bei Künstlern zumindest ja dazu geführt, dass im Grunde eine ganze Generation von Protagonisten weggestorben ist. Das ist in Amerika also sehr eindrücklich, wie das in New York abgelaufen ist. Noch Mitte der 90er Jahre standen dort regelmäßig so Hausstände von Verstorbenen auf den Straßen und man hat gesehen, okay, das waren offensichtlich Homosexuelle, die da einfach deren Wohnung ausgeräumt wurde und die da sang- und klanglos gestorben sind. Manche Leute sind in dieser Zeit unglaublich reich geworden, bestimmte Kunsthändler, weil es gab ja eine also Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Martin Wong, David Wojnarowicz, eine ganze Riege von sehr fantastischen Künstlern, deren Karrieren sehr früh einfach durch den Tod an AIDS unterbrochen und abgebrochen wurde.
Ich habe das Glück gehabt, 86 aus der DDR auszureisen, bin dann ab 87 in Westberlin verbracht und bin 88 für über ein Jahr nach New York gegangen. Und die Situation, das ist so ähnlich wie bei Covid, nur war es da in wöchentlichen oder monatlichen Sprüngen. Wenn man von Anfang Act Up hat sich, glaube ich, 88, glaube ich, zum ersten Mal zusammengefunden. Man konnte, Betroffene konnten gar nicht schnell genug reagieren, weil sie einfach oft die Zeit nicht hatten. Da wir von der Kunst reden, in New York war es so, dass die Menschen einfach gestorben sind und die Verläufe damals ja auch einfach so extrem krass waren, weil fast gar keine Mittel zur Verfügung standen oder immer nur ich bin medizinisch nicht sicher, aber externe Infektionen zu verhindern. Dass Künstler, die betroffen waren und nicht nur die Freunde und Angehörigen und die es sozusagen überlebt haben, hat dann tatsächlich, glaube ich, erst so Anfang der 90er angefangen, dass Zeit genug für Kunst war oder für nicht für nur spontane Sachen. Act Up war einfach, das war eben die blanke Not, die blanke Wut. Menschen haben sich auf die Straße geschmissen vor Pharmakonzerne und so, alles berechtigterweise. Aber da ist kaum Kunst entstanden.
Es gibt einen Aspektebeitrag von 1989, ich glaube aus dem März, wo gefragt wird, was ist denn mit den Kunstleuten eigentlich und AIDS, weil festgestellt wurde, in der Kunstwelt sind offensichtlich viele homosexuelle Männer und viele davon sterben. Und da ist ein Galerist, der sagt, er rät eigentlich davon ab, seinen Künstlerinnen und seinen Künstlern vor allem, dass sie AIDS verarbeiten, weil es auf dem Markt gar nicht gut ankommt. Der Sammler möchte auf keinen Fall AIDS-Kunst kaufen.
Genau.
Und das war eine Debatte, die da geführt worden ist. Und auch, es gibt einen Künstler in diesem Beitrag, der sagt, der sich so in seinem Opfersein da so darzustellen, da hat er auch keine Lust drauf. Und er findet die ganzen Debatten auch seltsam, um Safer Sex und was da alles ist. Der will das gar nicht machen. Also da gab es schon auch eine große Debatte, die in diesem spannenden Aspektebeitrag von 89 abgebildet wird.
Und West-Berlin, deshalb habe ich das eben so zeitlich benannt, 87, eben ein Dirk ist damit auch nicht offen umgegangen, also was das Arbeitsfeld betrifft, weil dadurch wäre die zukünftige Arbeit unterbunden worden. Du wurdest als Schauspieler dann nicht HIV, also hieß es eigentlich HIV-positiv dann Ende der 80er, ja, ja. Dann hast du eben keinen Vertrag mehr, weil jeder davon ausgegangen ist, der stirbt im Filmbusiness bis in die 90er Jahre. Das war oft einfach dann auch Selbstschutz, also das bisschen Zeit, wenn man das so gesehen hat, in irgendeiner Form auch Brot zu erwerben. Es geht ja auch immer bei Kunst um Geld verdienen.
Ja, vielleicht passt aber in diese Erzählung und der Frage, was die Kunst gemacht oder nicht gemacht hat, was möglich war oder auch nicht, der Film von Heinz Caro, Coming Out, gedreht in der Heiner, Entschuldigung, gedreht in der Wohnung ihrer Eltern.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, genau. Und der wiederum aber auch AIDS nicht thematisiert hat, aber und am 9. November 89 Premiere hatte. Welche Rolle hat denn dieser Film gespielt?
Naja, das ist ja verrückt. Gesellschaft, es laufen ja immer ganz viele Sachen gleichzeitig ab und auch gegenläufig. Und es gab eine Menge Leute ab Mitte der 80er in der DDR, die dachten, dass jetzt ein Tauwetter entsteht, dass Gorbatschow die Atmosphäre im Ostblock verändert, dass Freiräume neu entstehen, dass was möglich ist. Und Heiner Caro Sehr bedeutender Regisseur der DDR, der die großen Blockbuster der DEFA gemacht hat, die Legende von Paul und Paula, also so die Mega-Erfolge im Kino, die Kassenschlager des DDR-Films produziert hat, der wurde von seinen eigenen Genossen so misstrauisch beäugt, dass er, glaube ich, 12 Jahre lang keinen Film machen durfte. Also er kam dann immer wieder mit Drehbüchern an, aber da gab es dann einen schrägen Vogel, vielleicht war der sogar homosexuell im Drehbuch. Das führte dann dazu, dass das Drehbuch wegdiskutiert wurde und der Mann konnte einfach keine Filme machen. Und dann kam er mit dieser Coming-out-Geschichte. Das wurde auch mehrfach verändert, so wie ich das erlebt habe damals in der Vorbereitung des Films. Also ich war da im Freundeskreis drin und habe während der Dreharbeiten, das war ganz lustig, also es, da gibt es so 2, 3 Szenen in der Wohnung meiner Eltern. Ich hatte damals meinen kleinen Bruder, musste auf den aufpassen, so im Kinderzimmer sagen, so, du musst jetzt mal die Klappe halten, weil du kannst jetzt da nicht in die Dreharbeiten reinlaufen. Und die haben das Gefühl gehabt, wenn dieser Film rauskommt, wenn die DDR zugeben kann, es gibt eine Schwulenszene, es gibt Homosexuelle in der DDR, dann wird alles besser, dann wird sich die Sache öffnen, das Land wird sich öffnen. Das war dann natürlich Ironie des Schicksals, dass am 9. November 89 genau dieser Film Premiere hatte und also die Prophezeiung wahr wurde.
Binnen Minuten, Wahnsinn.
Diese Geschichte und auch Identitätsfragen etc., Viktor Scheffé, spielen die auch in Ihrem, zum Beispiel in Ihrem Buch, auch eine Rolle? Also ist sozusagen diese Erzählen über das Aufwachsen in der DDR Ihres Protagonisten, der möglicherweise in Teilen Sie sind, wie gesagt, wir können es nicht ganz durchblättern, das Buch, aber sich eben auch genau mit dem Teil der Geschichte auseinanderzusetzen, mit eigener Identität, mit der Rolle, mit der Frage, in welcher Welt wird man groß, ist das für Sie auch was, was auch über das Schreiben dann einen künstlerischen Ausdruck nochmal hat, den ich als Schauspieler möglich ist, weil es nochmal darum geht, eben Geschichte auch die eigene aufzuarbeiten?
Das war jetzt eine sehr lange Frage.
Ja, das stimmt. Eigentlich war sie ganz klein, aber dann habe ich sie selber so groß gemacht.
Mir war wichtig, eine queer, ich beantworte jetzt so halb Ihre Frage.
Ja, das ist gut, ich frage sie uns einfach das
Mir war wichtig, eine queere Story zu erzählen. Ja. Ich bin einer derjenigen, die sehr früh erkannt haben, in welche Richtung das sexuell geht und damit zum Glück überhaupt keine Probleme hatte für mich selbst. Ich glaube, das hätte im Westen anders sein können, weil vielleicht Schuld, Religion, solche Sachen da schon Vorarbeit negative geleistet hätten haben können. Und dann ist privat sehr einfach damit gehabt haben, das wollte ich erzählen. Also ich wollte keine problembeladene queere Geschichte erzählen. Dass Staat und Familie und so das dann nicht so doll fanden, ist natürlich ein Teil des Buches. Und als Schauspieler...
Ja, ich suche ja so ein bisschen die Frage oder die Antwort auf die Fragen, was in der Kunstwelt möglich ist, an eben Geschichten erzählen oder aufarbeiten eben dieser Zeiten.
Die wahrscheinlich sind, ist es, die bin ich deshalb Künstler geworden. Und ich definiere mich jetzt immer gar nicht als das eine oder andere. Sie haben jetzt 3 Sachen aufgezählt. Das ist sowieso für mich immer ein Abwasch irgendwie. Ja. Und da war Literatur jetzt ein neues Element. Als Schauspieler, es fällt mir gerade nochmal zum Thema ein, was Kunst dann geschaffen hat, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Als Schauspieler hatte ich das große Glück, ich glaube 94 war die deutschsprachige Erstaufführung von Angels of America in Wien, bei der ich eine der Hauptfiguren spielen konnte, Toni Kuschner, ein Theaterstück, das komischerweise jetzt gerade wieder eine Renaissance erlebt. Das wird an mehreren großen Theatern wieder gespielt. Das ist für mich bis heute, was den Sektor Theater betrifft, ein ganz großes Stück Kunst. Und das konnte nur aus der Szene, also Toni Kuschner, der in New York alles miterlebt hat, erzählt werden. Ich ehrlich gesagt, glaube ich, bin ich dafür Künstler geworden, um Geschichten, die manchmal meine eigenen oder autofiktional oder was immer oder anderer Leute Geschichten zu erzählen, die ihre Geschichten nicht mehr erzählen können. Und das hat mich auch so berührt an, jetzt gucke ich aufs Plakat, weil es auch schon wieder so lange, AIDS in Zeiten der Liebe, an deinem Film, Johannes, so berührt, dass, du hast du gesagt, 89 geboren? Baby. dass deine Generation sich A dafür interessiert und eventuell dann mit Hilfe derer, die wir Glück gehabt haben, die wir das überlebt haben, diese Geschichten erzählen, weil da ist so viel unerzählt. Und gerade was Deutschland betrifft, das wurde ja auch nach der Premiere häufiger erwähnt, ist da ziemlich weißes Land. Ne? Sag mal, weißes Land, schwarzes
weißer
Land?
Weißer Fleck.
Weißer Fleck, genau.
Naja, ich finde, also in Großbritannien gibt es ja zum Beispiel die Serie It's a Sin, die vor 4-5 Jahren rauskam, die das ganz eindrücklich behandelt. Es gibt Posts in den USA und wahrscheinlich noch 40 andere tolle Produktionen auf diesem Planeten.
Und Angels in America bei Deutschland.
Genau, aber es gibt es, also im Film, im Fernsehbereich gibt es so gut wie nichts. Und das sind auch die, finde ich, berührenden Reaktionen auf die Serie, dass Leute schreiben, sie finden jetzt zum ersten Mal statt und sie fühlen sich total gesehen, weil sie genau dieses Trauma, AIDS-Überlebender zu sein am Ende, durchgemacht haben, aber bislang nichts stattgefunden hat, wo ihre Jugend, ihre Zeit irgendwie abgebildet worden ist. Und das ist ganz spannend, dass das bislang nicht so passiert ist, so groß.
Ich denke auch, man darf nämlich immer nicht vergessen, dass die, die es dann überlebt haben, ah, da werde ich immer so emotional, weil es einfach so viele, die es nicht geschafft haben und dann haben es aber auch viele trotzdem nicht in ein gutes Leben zurückgeschafft, weil sie wussten, sie sterben und plötzlich war Hilfe da und das ist dann der dritte Teil auch dieses Films, auch das deckst du mit diesem Dreiteiler ab. Bernhard, der dann der Nachfolger von Heiko bei Dirk wurde als Freund, hätte gut weiterleben können, aber den haben Sachen erdrückt, die sicher nicht nur damit zu tun hatten, aber so viele Menschen konnten dann auch in dieser Depression oder in diesem mit diesem Trauma zu leben, konnten das nicht in Kunst umsetzen. Mhm. Und deshalb ist das eine spannende Kombination, die sich da, finde ich, gerade entwickelt. Also erstmal müssen natürlich wieder viele Leute es sehen. Deshalb wünsche ich deiner Doku auch wahnsinnig viele Zuschauer. Und dann werden sich so neue Synergien ergeben für hoffentlich, und das ist ja das Thema, ganz tolle Kunst.
Aus dieser Frage, die ich gestellt habe, die kein Mensch verstanden hat, ist all das geworden. Und es passiert oft, wenn jemand sagt, ich verstehe, die Frage ist ganz schön lang, dann kommen da genau die richtigen tollen Antworten und Übergänge raus. Das, deswegen mache ich das weiter so. Ich habe zwei Pfade, die ich noch gerne gehen will, aber ich habe gerade noch mal gedacht, Norbert Bisky, ich muss doch noch mal fragen, weil Viktor Schiffet das gerade so erklärt hat, wie er dazu kam, um in der Kunst eben auch diese Geschichten zu erzählen. Und Sie haben ganz am Anfang gesagt, das ist der Grund, warum ich Künstler geworden bin. Und jetzt müssen wir das vielleicht noch mal einmal kurz zurückdrehen. Aufgrund der Welt, die Sie da kennengelernt haben, oder was genau war da der Antrieb?
Ja, das ist jetzt eine lange Geschichte. Aber ganz einfach, ich bin in einem Umfeld groß geworden, dass ich als sehr illusionär erlebt habe. Also Leute, die die ganze Zeit mit Illusionen handeln, mit Dingen, die es nicht gibt, aber von denen ständig behauptet wird, dass es sie gibt. Also Versprechen von der Zukunft, von den besseren Menschen, den besseren Ideen. Alles Quatsch. Und gleichzeitig einem sehr restriktiven Staat und Leuten, die aufeinander aufpassen. Und die einzigen Menschen in diesem Umfeld, die ich erlebt habe, die mir wirklich frei vorkamen, waren Künstler. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Und ich habe dann Jahre gebraucht, um mich zu entscheiden und zu trauen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch, ich werde jetzt auch Künstler. Und habe dann bei Georg Baselitz studiert, der gesagt hat, der Künstler ist der freieste Mensch, den es gibt, weil er über die Dinge entscheidet. Und das ist ein Satz, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist bis heute, ist es so, dass vielleicht Künstler darunter leiden, dass sie in einer freien Gesellschaft ihnen nicht so mit Ehrfurcht begegnet wird, wie das in einer Diktatur möglich ist, wo die Machthaber immer fürchterliche Angst haben, was jemand in einem Hinterzimmer malt oder zeichnet. Das hat ja auch was komplett Absurdes, ehrlich gesagt. Aber dennoch, die Vorstellung, wenn du Künstler bist, erfindest du dich selbst und so, wie du leben möchtest, und du definierst das so, wie du sein möchtest. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, und bis heute hat sich die Faszination nicht von mir verabschiedet.
Jetzt frage ich, ich muss das mit den Geschichten wieder aufkommen. Ich weiß, es geht ein bisschen hin und her, aber das glaube ich auch okay. Ich würde sagen, es ist okay zu mir selber. Ich will nämlich gerne von Ihnen, Henning Timmers, noch wissen, weil wir schon dieses Geschichtenerzählen aufgemacht haben, und eigentlich sind Sie der so analytisch auf die Zeit guckt als Historiker. Aber das, was auch Johannes antreibt, nämlich Geschichten zu erzählen, der sogenannten deutsch-deutschen Geschichte beispielsweise, wo nachweislich es um Fakten, Politik und alles Mögliche geht, aber vielleicht wirklich zu wenig um Geschichten. Würden Sie als Historiker auch sagen, das ist tatsächlich bedeutsam, weil es eben nicht nur darum geht, immer genau an Zeitläufe zurückzuschauen, sondern über die Geschichten auch überhaupt dahin zu geraten, also Interesse zu wecken, Entschuldigung, aber auch die Geschichte nochmal anders wahrnehmen zu können?
Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich auch für die Geschichtswissenschaft. Also im Grunde lebt auch sie von Geschichten. Die Geschichtswissenschaft muss seit Jahrzehnten überlegen, wie sie Menschen erreichen kann. Also es gibt nicht nur trockene Dates und Facts, sondern man kann ja Geschichten erzählen. Geschichtswissenschaft ist auch fiktional. Also auch wir müssen Lücken schließen. Wir müssen Übergänge schaffen. Das funktioniert gar nicht anders. Und natürlich kommt man gerade dieser AIDS-Situation in den 80er Jahren mit so einem sehr konkreten Beispiel sehr nah. Wahrscheinlich auch didaktisch gesehen näher, als das ein historisches Werk erreichen kann, weil man sich einfühlen kann, weil man emotionalisiert wird, weil man sich vielleicht auch mit den Personen identifiziert ein Stück weit. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um Wissen zu vermitteln. Es ist natürlich ein komplett anderer Zugang als meiner. Also bei mir wird es darum gehen, zu versuchen, die Situation zu erklären und zu verstehen, was da eigentlich ineinander griff und warum das so passiert ist. Also mit Blick auf die politischen Reaktionen. Das sind verschiedene Zugänge, die sich aber nicht ausschließen. Und ich finde auch, diese Dokumentation hat das sehr schön gezeigt, dass es ganz gut funktionieren kann, auch indem man mit wohl dosierten Portionen halt auch den Hintergrund reinblendet, den man zu dem Verständnis des Ganzen auch einfach wieder braucht, um zu wissen, was passiert eigentlich im Hintergrund, was passiert außerhalb der Wohnung da eigentlich.
Jemand muss diese Geschichten auch erzählen. Das kann natürlich ein Autor und ein Regisseur, aber er braucht ja auch die Leute, die sie erzählen wollen. Wie leicht war es denn, über diese Geschichte zu sprechen? Also es sind auch Protagonisten, alle werden sich vielleicht jetzt hier auch wiedererkennen, auch im Publikum. Das Emotionale, was wir auch bei Ihnen gerade gesehen haben, Viktor Schiffey, kommt da auch immer vor. Es ist ja nicht leicht, das zu erzählen, und es ist auch nicht leicht, sich in der Öffentlichkeit mit viel Zeitabstand nochmal zu zeigen, also mit dem ganzen Schmerz. Und wie schwierig war das?
Also ich bin super dankbar, dass alle, die mitgemacht haben. Und es war kein einfacher Weg, dass alle sofort zugesagt haben. Einige hatten Angst, dass mit der Geschichte Schindluder getrieben wird, dass das zu kitschig erzählt wird zum Beispiel. Dann ist es ja auch eine sehr intime Geschichte, und auch nicht jeder hat irgendwie so richtig Lust, mit seiner Lebensgeschichte gleich ins Fernsehen sich zu setzen. Aber allen, glaube ich, war es am Ende wichtig, dass von diesen beiden Männern, von Heiko und Dirk und auch von Bernhard Höstermann, der in Folge 3 ins Spiel kommt, dass diese Geschichte nicht vergessen wird und tatsächlich erzählt wird, weil viele Geschichten von sehr vielen, von Zehntausenden Menschen nicht erzählt worden sind, die durch AIDS gestorben sind. Und deswegen haben sie, glaube ich, mitgemacht, und das ist ganz toll.
Die treffen sich auch in dieser Serie am Ende.
Sich alle in der Serie.
Das ist, also die sehen so aus, als würden die sich auch ohne die Serie schon hin und wieder mal getroffen haben in den letzten Jahrzehnten, aber das ist wahnsinnig berührend auch.
Ich glaube, da ist ein Freundschaftskreis, der beeindruckend ist, weil er eben bis heute entsteht und weil auch durch Heiko und Dirk Verknüpfungen entstanden sind, die eben bis zum Lebensende dann Bestand haben. Und das ist ja auch, zeigt ja auch, was für eine unglaubliche Macht die beiden hatten. Also ohne sie natürlich persönlich gekannt zu haben, glaube ich, hatten die schon ihren Einfluss auf Menschen, und das ist bemerkenswert. Alle drei Teile im Streamingportal des ZDF, aids.zdf.de ist die Kurz-URL. Ansonsten einfach googeln AIDS in Zeiten der Liebe. Dankeschön.
Sie haben eine Diskussion gehört mit Johannes Nichelmann hier am Schluss, Norbert Biski, Viktor Scheffé und Henning Tümmers. Diese Diskussion wurde Ende Mai aufgezeichnet im NGBK in Berlin. Die Veranstaltung war eine Kooperation von ZDF Aspekte, Kvost und Deutschlandfunk Kultur und NB Studios. Mein Name ist Christine Watti. Vielen Dank fürs Zuhören.